Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Und schön, dass du auch dabei bist, den ich nicht sehe am Stream. Ja, ich möchte heute Morgen über einen Traum reden. Aber nicht über einen Traum, den ich hatte, sondern über einen Traum, den jemand anderes hat. Ich weiß nicht, wie du so zu Träumen stehst. Manche denken ja, Träume, das ist sowas Unkonkretes und irgendwie so Wunschdenken. Wir leben lieber in der Realität. Aber es gibt so Dinge, wo wir manchmal sagen, das war ein Traum. Kennt ihr das? So, wo wir sagen, das war richtig gut, das hat richtig gut funktioniert. Unsere Schwiegertochter hat gesagt, sie hatte eine Traumgeburt. Das drückt einfach aus, es war vielleicht nicht ohne Probleme oder ohne Schmerzen oder sowas, aber es war einfach gut. Und ich möchte heute Morgen was sagen über einen Traum von Gemeinde. Und wenn Gemeinde so ist, wie Gott sich das vorstellt und wie Gott Gemeinde geplant hat, dann glaube ich, dann ist Gemeinde ein Traum. Dann ist das was, was richtig gut funktioniert. Ich habe mir vor einiger Zeit schon überlegt, wir haben ja Grundwerte in unserer Gemeinde und wir predigen immer mal wieder über diese Werte. Ich habe mir die so angeschaut und habe mir gedacht, eigentlich sollte man mal wieder was über die Werte sagen und irgendwie, ja, es hat nicht so hundertprozentig gepasst und ich dachte mir, mal schauen, was wir daraus machen und jetzt für diesen Sonntag habe ich einfach irgendwie alles zusammengepackt und habe eine Predigt, die ich schon vor ein paar Jahren mal gehalten habe, rausgezogen und werde euch da anhand dieser Punkte, die da drin sind, ein bisschen was sagen. So, es wird, ich habe da einen Fehler gemacht, muss es ehrlich zugeben, es wird 6 Punkte geben heute. Also normalerweise ist die Regel immer 5 Punkte oder 7 Punkte oder sowas. Aber heute gibt es 6 Punkte. Und ihr dürft die gerne mal ranschmeißen, dass ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch einlasst und was es damit auf sich hat. Und ich werde versuchen, zu jedem dieser Punkte ein bisschen was zu sagen, anhand von einem gewissen Schema. Ihr werdet das dann merken. Und wir werden uns so mit verschiedenen Aspekten dieser Gemeinde auseinandersetzen. Und ich habe jetzt aber trotzdem davor geschrieben, wir träumen von einer Gemeinde, weil es so unsere Wunschvorstellung ist, dass unsere Gemeinde, ich habe es schon gesagt, so ist, wie Gott sich das vorstellt. Und ich glaube persönlich, dass jeder dieser 6 Punkte was ist, was Gott sich für die Gemeinde wünscht. Wir denken, dass Gott eine Gemeinde will, die ihn verherrlicht. Wir glauben, dass Gott eine Gemeinde will, in der Gott sich verherrlicht. Wir glauben, dass Gott eine Gemeinde will, die von liebevoller Annahme geprägt ist. Wir glauben, dass Gott eine Gemeinde will, in der Wertschätzung gelebt wird. Wir glauben, dass Gott eine Gemeinde will, die für alle Menschen da ist. Und wir glauben, dass Gott eine Gemeinde will, die ihre Stadt prägt. Und also wir denken jetzt hier an Laupheim, aber da gehört natürlich das Umland auch dazu. Und ich möchte zu jedem dieser Punkte ein bisschen was sagen und vielleicht kannst du bei dem einen oder anderen Punkt mehr andocken oder vielleicht spricht dich das eine oder andere mehr an. Aber das ist einfach nur mal, um uns ins Gedächtnis zu rufen, was wir als Gemeinde eigentlich wollen. Wir haben heute Morgen, ihr habt es schon mitbekommen von Betty, ein bisschen was über Dankbarkeit und wenn Gott dich gesegnet hat und dann vergiss nicht und so gehört. Und ich glaube, wir sind jetzt auch in so einer Phase, wir bekommen das immer wieder mit, wenn neue Leute hierher kommen, vielleicht bist du jetzt auch neu und empfindest das so, hoffen wir jedenfalls, dass die Leute uns oft sagen, boah, ihr habt aber schöne Räume und so. Unsere Kindergottesdienstmitarbeiter, die melden uns immer wieder zurück, boah, ist richtig gut jetzt so in diesen neuen Räumen zu sein und es macht wieder noch mehr Freude, mit den Kindern dort oben zu sein. Und ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir in der Gefahr stehen, uns auch ein bisschen zurückzulehnen und zu genießen und zu sagen, ah, jetzt ist aber schön, jetzt fühlen wir uns wohl und so. Aber ich glaube, gerade in so einer Phase ist es wichtig, uns eben auf das auszurichten, was Gott uns ins Stammbuch geschrieben hat. Und deswegen heute diese Predigt. So, erster Punkt. Wir möchten eine Gemeinde sein oder wir träumen von einer Gemeinde, die Gott verherrlicht. Und ich möchte es ganz bewusst an den Anfang stellen, weil in dem Punkt für mich auch eben wichtig ist, die Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Wir haben uns Gemeinde nicht ausgedacht. Nicht irgendjemand ist plötzlich auf die Idee gekommen, oh, lass uns mal Gemeinde gründen oder sowas. Gemeinde wurde von Gott geplant, wurde von Jesus hier auf dieser Welt etabliert. Jesus war der Erste, der was darüber gesagt hat, über Gemeinde, wie die funktionieren soll. Letztendlich kannst du auch noch weiter zurückgehen und das Volk Israel in der Art und Weise, wie sie Gottesdienste gefeiert haben oder wie sie Gott angebetet haben, mit dazu nehmen. Aber speziell neutestamentliche Gemeinde war von Gott erdacht, wurde von Gott gegründet und funktioniert auch nach Spielregeln, die Gott festgelegt hat, nicht die wir festgelegt haben. Deswegen ist für uns immer wichtig, dass wir Gemeinde nicht so bauen, wie das uns gefällt. Da spielt natürlich immer auch ein bisschen Geschmack eine Rolle, wie der Raum aussieht, welche Musik gespielt wird, wie der Gottesdienstablauf ist und so. Klar, da haben natürlich immer auch unsere persönlichen Präferenzen so ihren Platz. Aber grundsätzlich in ganz, ganz vielen Punkten möchten wir Gemeinde eben so bauen, wie Gott es will. Die Gemeinde wird auch von Gott erhalten. Ich habe mir manchmal so überlegt, wie wird das mal, auch wenn ich nicht mehr da bin, oder wie ist es, wenn, müssen wir damit rechnen, dass der Gemeinde das Geld ausgeht oder dass plötzlich keine Leute mehr kommen oder dass wir keine Mitarbeiter mehr haben. Und ich denke mir so oft, es ist nicht meine Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Und klar, wenn wir wirklich Fehler machen und wenn wir Dinge nicht so machen, wie Gott es will, dann kann es auch mal sein, dass eine Gemeinde sich nicht so entwickelt. Aber wenn wir uns an das halten, was Gott sagt, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott Wachstum schenkt und dass Gott die Gemeinde erhält und auch die Gemeinde weltweit. Und wenn wir heute Morgen uns hier treffen und uns wohlfühlen können, dann ist es für uns auch immer wieder so ein Punkt, wo wir sagen, lass uns auch an die denken, die es nicht so gut haben. Es gibt auf dieser Welt ganz, ganz viele von unseren Geschwistern, die sich nicht in Freiheit treffen können, die unter Verfolgung leiden, die ihren Glauben nicht so ausleben können, wie wir das können. Aber auch die werden von Gott erhalten. Regierungen, die versucht haben, den christlichen Glauben auszurotten, ob das nun muslimische oder kommunistische Regierungen waren oder irgendwas anderes, aber das sind so die, die zurzeit den Christen am meisten Probleme machen. Die haben das nicht geschafft, egal was sie angestellt haben. Und das liegt daran, dass die Gemeinde Braut Gottes ist. Und jeder von uns, der entweder selber mal Braut war oder schon mal eine Braut hatte oder vielleicht gerade auf dem Weg zur Braut ist oder wie auch immer, der irgendwas mit diesem Konzept anfangen kann, der weiß, dass der Bräutigam ein ganz besonderes Interesse an seiner Braut hat und dass er für die wirklich ganz, ganz viel tun wird und da dahinter stehen wird. Und weil das so ist, deswegen möchten wir demjenigen, der sich die Gemeinde ausgedacht hat, eine Freude machen. Wir wollen Gott Freude machen. So, oben drüber steht eine Gemeinde, die Gott verherrlicht. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber ich habe das auch versucht mit diesem Symbol rechts oben, das werdet ihr dann merken, das wird sich verändern bei den einzelnen Punkten. Das ist was, was von uns zu ihm geht. Wenn wir uns sonntags hier treffen, dann kommst du vielleicht hierher, weil du sagst, ich brauche was für meinen Alltag, ich muss auftanken oder ich möchte mal wieder unter nette Leute oder ich brauche einen guten Kaffee oder was auch immer dich hierher treibt. Aber der erste Grund oder der wichtigste Grund oder das, was Gemeinde letztendlich in ihrem Kern ausmacht, ist eben auch dieses, wir wollen Gott verherrlichen. Wir sind für ihn da, wir wollen ihm eine Freude machen. Wir wollen ihm Ehre geben und deswegen haben wir auch diesen ersten Teil in unserem Gottesdienst immer so und das haben wir auch ganz bewusst so gestaltet, dass am Anfang eben so dieser Lobpreisteil kommt. Wo es nicht darum geht, dass wir Lieder singen, die uns gefallen, das ist auch nett, auch da wieder, da kommt natürlich so der persönliche wie soll ich sagen, der persönliche Geschmack auch rein und das ist auch schön und dass das uns gefällt. Aber dieser erste Teil, der ist eigentlich nicht für uns gedacht, sondern der ist für Gott gedacht. Es gibt ein Gleichnis, was ich vor vielen Jahren mal so für mich entdeckt habe, wo ich mir gedacht habe, ist eigentlich schon interessant, was Jesus uns da sagt. Und zwar, da kommt der Knecht, kommt vom Feld und dann sagt Jesus, und dann setzt sich dieser Knecht nicht an den Tisch und fängt an zu essen, sondern sagt der Knecht, jetzt mache ich erst meinem Herrn was zu essen und wenn mein Herr was gegessen hat, dann kann ich auch was essen. Dann haben wir gedacht, ich glaube, das trifft auch so ein bisschen das, was in unseren Gottesdiensten passiert, dass es uns eben zunächst mal wichtig sein sollte, dass Gott satt wird, dass er Freude hat, dass er sich, dass ihm ja die Ehre gegeben wird. Und deswegen möchten wir ihm eben den ersten Platz geben. Das ist auch der Grund, weshalb einer unserer ersten Werte eben ist, wir lieben und ehren Gott. Wir möchten, dass er im Mittelpunkt steht und dass er den ersten Platz hat. Und jeden dieser Punkte werde ich immer abschließen mit ein paar Bibelstellen, damit ihr mir auch glaubt, dass ich mir das nicht selber ausgedacht habe. Und dazu habe ich drei Bibelverse rausgesucht, die alle aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs stammen. Und du kannst dieses erste Kapitel mal durchlesen. Und ich glaube persönlich, wenn ein Mann wie Paulus innerhalb von ein paar Versen, also das sind jetzt, dieser Abschnitt hat insgesamt 10, 15 Verse oder sowas, und wenn er diesen Punkt immer und immer wieder sagt, dann liegt es nicht daran, dass er in Deutsch nicht aufgepasst hat. Das heißt in dem Fall, er hat sein Griechisch geschrieben. Dass er nicht weiß, wie man so einen Brief schreibt oder dass er irgendwie schon ein bisschen senil geworden ist und sich immer wiederholt. Sondern ihm ist es wichtig. Und er schreibt uns das hinter die Löffel, damit wir das verstehen. Epheser 1, Vers 4 bis 6. Denn in ihm, also in Jesus, hat er uns erwählt zum Lob seiner herrlichen Gnade. Epheser 1, Vers 12. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Und Epheser 1, Vers 14. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist das, wozu wir als Gemeinde da sind. Wir sollen Gottes Herrlichkeit loben. Wir sollen ihn verherrlichen. Wir sollen ihn darstellen, wenn du so willst. Vielleicht nehmt ihr das einfach mal mit, das ist, finde ich, so ein bisschen ein abstrakter Punkt, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Zweiter Punkt. Eine Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde sein oder wir träumen von einer Gemeinde, in der Gott sich verherrlicht. Und jetzt kommt das, was wir uns vielleicht manchmal wünschen oder weshalb wir vielleicht auch in den Gottesdienst kommen, dass Gott sich hier zeigt. Deswegen ist der Pfeil jetzt in die andere Richtung. Das erste war von uns zu Gott. Jetzt träumen wir von einer Gemeinde, wo was zurückkommt. Gemeinde ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Vielleicht kommst du, um Menschen zu begegnen, das ist auch in Ordnung. Aber für mich ist es wichtig, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir Gott begegnen können. Wenn du sonntags hier in Gottesdienst kommst und hier rausgehst und nicht sagen kannst, ich bin Gott begegnet oder Gott, da war irgendwas, Gott hat zu mir geredet, Gott hat mich verändert, Gott hat mich angesprochen oder so, dann glaube ich, dass hier irgendwas schiefgegangen ist. Ob von unserer Seite oder von deiner Seite, weiß ich nicht. Aber das soll eigentlich Sinn und Zweck der Gottesdienste sein, dass wir Gott begegnen. Und wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Gott ist nicht bloß ein Gedanke oder ein philosophisches Konzept, sondern Gott ist eine Person und er lebt und er begegnet uns. Und weil das so ist, deswegen muss es in unseren Gottesdiensten, in unseren Gebeten, in unserer persönlichen stillen Zeit, in unseren Kleingruppen, wo auch immer wir irgendwas mit Gott zu tun haben, muss es auch irgendwo drin vorkommen, dass wir Gott begegnen, dass wir was von ihm mitbekommen. Und weil wir glauben, dass Gott, oder wir glauben das nicht bloß, aber das ist das, was in der Bibel auch steht und wo wir darauf vertrauen, dass es wahr ist, dass Gott ein liebender Vater ist, dass er gute Gedanken für uns hat. Deswegen glauben wir eben auch, dass Gott nicht bloß irgendwie auf seiner Wolke sitzt und zuguckt, was hier passiert, sondern dass Gott sich wirklich investiert in uns und dass Gott uns begegnen möchte, dass er Anteil nimmt an dem, wie es uns geht. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass das sichtbar wird in irgendeiner Form, dass es erfahrbar wird, dass es greifbar wird, dass Gott lebendig ist. Und deswegen wollen wir, dass Menschen Gott begegnen, dass du hier, wenn du hierher kommst, dass du Gott begegnen kannst. Ist ja nun nicht so, dass wir Gott nicht woanders auch begegnen könnten, aber wir glauben einfach, wenn wir Gottesdienst feiern, dann muss es ein Gottesdienst sein, wo du sagen kannst, ich bin Gott begegnet in irgendeiner Art und Weise. Deswegen wollen wir, dass Menschen in den Gottesdiensten oder hinterher oder wo auch immer geheilt werden, dass Menschen erleben, was Jesus hier auf dieser Welt auch getan hat. Als Jesus seine Jünger ausgeschickt hat, da hat er gesagt, geht hin. Also ich meine jetzt weniger Matthäus 28, wo das auch so ausgearbeitet hat, zu seinen Jüngern sagt, geht hin, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf. Gott hat nie nur sein Wort geschickt, hat nie nur gesagt, also sagt es den Leuten und dann ist gut, sondern die Geschichte der Christenheit war immer auch eine Geschichte, in der Gott gehandelt hat. Das ist natürlich in diesem Bericht sehr viel, wenn wir das so lesen, sehr viel dichter oder sieht sehr viel dichter aus, ist jedenfalls meine Überzeugung, als es vor Ort oder in dieser Zeit selber vielleicht auch von vielen wahrgenommen wurde. Und deswegen glaube ich, dass wir auch ein bisschen vorsichtig sein müssen in unserer Erwartung, wie viele Wunder Gott tut oder wie oft Gott Wunder tut oder ob das immer sein muss oder so. Aber es ist unsere feste Überzeugung, dass Gott eingreift, dass Gott Gebete erhört, dass Gott Kranke gesund macht. Und wenn du heute Morgen hierher gekommen bist und du hast irgendein körperliches Leiden, wir beten mit dir und wir vertrauen darauf, dass Gott da auch was ändert. Apropos ändern, das ist der dritte Punkt, ihr seht den auch schon. Wir möchten, dass wir uns verändern. Vielleicht kennst du das. Gott nimmt dich an, wie du bist, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir sagen, Gott nimmt uns an, wie wir sind, dann ist das keine Entschuldigung oder kein Vorwand, um weiterhin so ein Leben zu führen, wie wir es führen oder unsere schlechten Charaktereigenschaften weiterhin beizubehalten. Sondern Gott nimmt uns an, wie wir sind. Er stellt keine Vorbedingungen für seine Liebe. Aber wir sollten nicht so bleiben wollen, wie wir sind, sondern es ist wichtig, dass wir uns verändern. Deswegen lautet das Motto für unserem Gemeindeverband, was wir vor einigen Jahren ausgegeben hatten, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Es geht uns nicht bloß darum, dass wir zahlenmäßig wachsen, was Gott sei Dank zurzeit passiert, sondern es geht uns auch darum, dass die Menschen, die mehr werden, eben auch mehr wie Jesus werden, dass sie ihm ähnlicher werden, dass sie fühlen, was er fühlt, dass sie denken, was er denkt, dass sie leben, wie er gelebt hat. Und das ist auch was, worin sich Gott verherrlicht. Wenn du so willst, ist es auch ein Wunder, dass Menschen sich verändern, dass sie ihm ähnlicher werden, dass sie Jesus ähnlicher werden. Und auch dazu eine Bibelstelle, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Wo Paulus sagt, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Wenn du diesen Abschnitt liest, dann merkst du, dass Paulus hier sagt, ich habe nicht bloß Worte gepredigt, sondern genau das, was ich vorher gesagt habe. Da sind Dinge passiert, da hat Gott sich dazugestellt, da hat Gott Menschen verändert, da hat Gott Heilung geschenkt. Was auch immer dort dann passiert ist. Und das gehört dazu. Und aus demselben Kapitel, aus demselben Brief, 1. Korinther Kapitel 14, Vers 24 und 25, Martin hat es heute schon angedeutet, in der Gebetszeit. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wäre ja auch mal ein interessanter Gottesdienst, oder? Wir haben hier Evangelisation, laden Gäste ein und dann gibt's nicht einen Prediger hier vorne, sondern dann stehen einzelne Leute auf und sagen, wir haben einen Eindruck vom Herrn, hier ist irgendjemand, der hat das und das Problem oder der in dem, dessen Leben geht gerade das und das vor und Gott sagt dir so und so. Wäre auch mal interessant, oder? So, zweiter Punkt. Erster Punkt, wir möchten, dass wir Gott verherrlichen. Zweiter Punkt, wir möchten, dass Gott sich in unserer Mitte verherrlicht. Ich habe kürzlich über Salomo gepredigt. Wir haben über diese Einweihung des Tempels gesprochen, wo die Herrlichkeit Gottes so stark in diesem Gebäude war, dass die Priester gar nicht mehr reingehen konnten. Vielleicht muss es nicht ganz so weit gehen, dass wir hier nicht mehr in den Gottesdienstraum kommen, aber dass einfach Gott da ist, dass er sich hier verherrlicht. Dritter Punkt. Wir träumen von einer Gemeinde, die geprägt ist von liebevoller Annahme. Es freut mich immer, wenn Menschen hierher kommen und eine Zeit lang da sind und wir dann so ins Gespräch mit denen kommen und die uns dann sagen, ich habe mich hier einfach wohl gefühlt, ich habe mich angenommen gefühlt. Und dann denke ich mir, dann läuft irgendwas richtig. Dann ist es so, wie es eigentlich sein sollte. Und ich hoffe, dass du das so erlebt hast, wenn du hier neu bist oder wenn du gerade auf dem Weg in die Gemeinde bist, dann hoffe ich, dass das so ist. Der Hintergrund dessen, dass das so funktioniert, ist, erstens, wir glauben, dass Gott jeden Einzelnen liebt. Das können wir zunächst mal für uns persönlich annehmen und sagen, okay, Gott liebt mich. Aber es ist auch was, wo wir sagen müssen, wenn Gott jeden liebt, dann liebt er eben nicht nur mich, sondern er liebt auch denjenigen, mit dem ich gerade zu tun habe, der mir vielleicht nun nicht so liegt oder der irgendwie ein bisschen seltsam ist oder der besondere Ansichten hat oder sonst irgendwie vielleicht nicht so auf meiner Wellenlänge ist. Gott liebt jeden Einzelnen. Gott vergibt Schuld. Ja, er vergibt die Schuld des anderen, aber in dem Fall dürfen wir es umgekehrt machen. Er vergibt meine Schuld. So, ich darf meine Schuld vor ihn bringen. Und Gott nimmt mich an, wie ich bin. Das haben wir gerade schon gehabt. Und weil es so ist und weil ich merke, dass Gott so mit mir umgeht, deswegen können wir auch so mit anderen umgehen. Wir können anderen ihre Schuld vergeben. Wir können andere so annehmen, wie sie sind. Wir können auf andere zugehen und sagen, ja, du bist irgendwie besonders, du bist irgendwie anders. Ich liebe dich trotzdem. Und das ist was, wo Jesus uns gesagt hat, daran wird uns die Welt erkennen. Er hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr vorne ein Schild drauf habt, BFP. Oder wenn ihr die Damen alle lange Röcke tragt oder die Glaubensfrucht oder wenn ihr den richtigen Kaffee trinkt oder wenn ihr die richtigen Lieder singt oder sowas. Das ist alles nicht das, was Jesus gesagt hat. Er hat sogar noch nicht mal gesagt, daran werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr in der Bibel alles richtig versteht und alles richtig lehrt. Er hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist der Punkt, von dem Jesus wollte, dass er ganz, ganz oben auf unserer Prioritätenliste ist. Nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir alle richtig lieben. Jetzt haben wir vorher gesagt, wir wollen, dass wir Jesus ähnlicher werden oder dass Menschen verändert werden, ihm ähnlicher werden. Und deswegen, wir wollen Gott ähnlich sein. Es ist eines meiner Ziele. Findest du jetzt vielleicht überheblich oder anmaßend zu sagen, ich möchte sein wie Gott? Hört sich so ein bisschen nach 1. Mose Kapitel 3 an. Ihr werdet sein wie Gott. Wenn du die Geschichte anschaust, dann siehst du, dass das, was die Schlange hier zu den Menschen gesagt hat, eigentlich genau das Gegenteil von dem war, was wirklich passiert ist. Die Schlange hat gesagt, in dem Moment, wo ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Was passiert ist, sie waren vorher wie Gott. Wenn du die Schöpfungsgeschichte richtig liest, dann steht da, der Mensch wurde gemacht im Bild Gottes. Sie waren wie Gott, ein Stück weit jedenfalls. Und das, was passiert ist, als sie ungehorsam waren, war, dass sie weniger wurden wie Gott. Dass sie die Ähnlichkeit Gottes verloren haben und dass das Bild Gottes eigentlich nur noch ein Zerrbild war. Und so, das ist unser Wunsch, dass wir dem wieder nahe kommen, dass wir Gott ähnlich sein wollen. Wir wollen, dass wir uns lieben. Und wenn ihr das von mir schon mal gehört habt, da geht's nicht um Gefühle. Wenn Gott uns sagt, du sollst lieben, dann hat es nichts mit Gefühlen zu tun, denn Gefühle kann man nicht befehlen. Sondern da geht es um eine Haltung, da geht es um eine Einstellung. Da geht es um eine Willensentscheidung. Wir wollen uns erstmal leben, hier drin, in diesem Raum oder in der Gemeinde, wie auch immer. Aber wir wollen auch alle anderen Menschen leben. Wir wollen, dass es uns was ausmacht, was mit diesen Menschen passiert. Und wir wollen die Menschen so nehmen, wie sie sind, weil Gott uns so angenommen hat, wie wir sind. Wir wollen uns vergeben und all das, was da dazugehört. Das ist so dieses Liebe durchbuchstabieren. Wir haben das in dem Clip ganz am Anfang gesehen. Du hast Liebe durchbuchstabiert. Gott hat uns gezeigt, wie Liebe aussieht. Eben nicht nur, wenn man sagt, ich hab dich lieb, sondern dass Gott uns gezeigt hat, wie das aussieht. Und jetzt eben diese Bibelstelle, die ich vorher jetzt schon mehrfach angesprochen habe, Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus wiederholt es nochmal im hohenpriesterlichen Gebet, Kapitel 17 von Johannes. Alle sollen eins sein. Geht's um seine Jünger. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt nicht bloß, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sondern er sagt, wenn das nicht so ist, dann wird die Welt Schwierigkeiten haben, euch zu glauben. Und wie oft haben wir das schon erlebt, dass die Leute gesagt haben, wir hören, was ihr sagt, aber wir sehen, dass das, was ihr sagt und das, was ihr lebt, das, was ihr tut, nicht zusammenpasst. Und wenn unsere Botschaft nicht mit dem zusammenpasst, was wir den Menschen sagen, dann wird unsere Botschaft unglaubwürdig. Und deswegen können wir nicht nur von der Liebe reden und sagen, Gott liebt dich und so, aber das nicht ausdrücken, nicht selber leben. Vierter Punkt. Wir wollen uns gegenseitig bereichern und wertschätzen. Also, wir möchten, dass jeder von uns Teil wird von dem, was Gott hier aufbaut. Meine Frau wird heute oben mit den Ältesten, mit unseren Abenteurern, die sie vorher abgeholt hat, so ein kleines Spiel machen, wo es darum geht, seinen Platz zu finden. Muss man dann die Buchstaben, irgendwie muss ich da anhängen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, wie das genau funktioniert, aber da geht es eben genau um diesen Punkt zu verstehen. Ich habe einen Platz und ich möchte diesen Platz einnehmen. Wir werden am Schluss noch eine Ansage haben zu diesem Next Steps. Es wird diesmal anders heißen. Es wird Welcome to Church Brunch heißen. Ich habe mich gebeugt, habe einen englischen Begriff genommen. Wie auch immer. Und da wird es unter anderem auch darum gehen, eben unsere Gemeinde kennenzulernen, aber auch deinen Platz zu finden. So, uns gegenseitig zu bereichern. Und das, was wir versuchen in den Diensten hier bei uns zu leben, ist, dass du dich einbringen kannst und dass du nicht perfekt sein musst. Wenn Leute Angst haben, dass sie es nicht richtig können, dann versuchen wir ihnen diese Angst zu nehmen. Wir haben immer mal wieder in der letzten Zeit auch darüber geredet, man darf Fehler machen. Du darfst Fehler machen. Das Problem sind nicht die Fehler. Erinnert euch an diese Predigt, wo es um die Talente ging, die Leute bekommen haben, wo einer gesagt hat, ich habe Angst gehabt, irgendwas falsch zu machen. Ich habe mein Talent, in dem Fall war es Geld, was sie bekommen haben, vergraben. Und er wird als einziger der drei, die in diesem Gleichnis vorkommt, von seinem Herrn gerügt. Und ich glaube persönlich, dass es wichtig für uns ist, dass wir nicht Angst davor haben, Dinge nicht richtig zu machen. Das Falscheste, was du tun kannst, ist aus Angst, irgendwas falsch zu machen, gar nichts zu machen. Denn dann machst du es auf jeden Fall falsch. Und deswegen, wir machen Fehler und keiner kann alles. So schwer mir das fällt, zuzugeben, aber ich kann nicht alles. Umgekehrt stimmt's auch. Jeder kann etwas. Und vielleicht hier an dieser Stelle mal ein Wort an die Eltern. Wir stellen immer wieder fest, dass uns Menschen fehlen, die zum Beispiel Instrumente spielen. Und ja, wir wissen, es ist nicht so ganz billig, aber wir möchten euch ermutigen, euren Kindern das zu ermöglichen, ein Instrument zu lernen. Wenn es nach uns geht, gerne ein Instrument, was gemeindetechnisch verwertbar ist. Ihr merkt schon, Schlagzeug ist zurzeit was. Wir sind gerade dabei, da auch ein bisschen eine Förderung aufzubauen. Wir haben uns gestern Abend unterhalten über Geige und Bratsche. Vielleicht wäre das ja auch was. Also, nehmt es mal einfach mit. Wer weiß, was der Herr draus macht. So. Diese Unterschiedlichkeit, das ist auch noch was uns ganz, ganz wichtig ist für unsere Gemeinde. Diese Unterschiedlichkeit, die sollten wir als Bereicherung verstehen. Wenn jemand anders ist als ich, dann ist es nicht so sehr eine Last oder eine Bedrohung oder sowas, sondern dann ist es eine Bereicherung. Ich stelle immer wieder fest, wir haben hier in der Gemeinde, das ist vielleicht auch irgendwie der normale Gang der Dinge, aber wir haben hier ganz, ganz viele Leute, die irgendwie ähnlich denken wie ich oder die vielleicht auch ähnlich sind wie ich. Aber was wir brauchen, das sind Leute, die anders sind, die ergänzen, die Dinge vielleicht auch mal ganz anders betrachten, die Dinge anders anpacken. Und wir versuchen das auch in unseren Diensten, in unseren Leiterschaften irgendwie so zu fördern, dass wir sagen, es muss nicht immer alles gleich sein. Du darfst die Dinge anders anpacken. So, Verschiedenartigkeit sollte auch eine Bereicherung sein, weil wenn alle gleich sind, dann ist es irgendwie eintönig und dann werden manche Dinge einfach nicht richtig gemacht, so wie es eigentlich richtig ist. Deswegen suchen wir Ergänzung und wir geben hoffentlich auch Ergänzung. Und Wertschätzung. Ja, habe ich schon schlechter gesehen. Kennt das? So das schwäbische Wertschätzung? Kennt ihr das? Ja, geht schon. Passt schon. Ja. Es geht noch besser, ich weiß das. Kämpft da auch damit. Aber ich möchte euch ermutigen, das besser zu machen als ich. Wenn ich es dann bei euch sehe, dann kriege ich es vielleicht auch besser hin. Und auf der anderen Seite, wir wollen uns mit unseren Gaben einbringen. Haben wir vorher schon gesehen. Vielleicht findest du bei diesem Welcome to Church Brunch oder überhaupt, findest du eine Möglichkeit. Siehst, wo kann ich mich einbringen? Oder du brauchst diesen Kurs gar nicht und du weißt jetzt schon, wo du dich einbringen möchtest. Oder vielleicht bringst du dich auch schon ein. Sowas soll es ja auch geben. Und mit Fehlern konstruktiv umgehen, den Punkt habe ich vorher schon angesprochen, da brauche ich jetzt nicht extra noch was dazu zu sagen. Dazu gibt es auch zwei Bibelstellen. Die eine kommt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Da heißt es, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Du musst die Dinge nicht so machen, wie ich sie mache oder wie es irgendjemand anders in der Gemeinde macht, sondern du machst es so, wie du sie von Gott bekommen hast. 1. Korinther 12, Vers 12. Wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. So. Es gibt Füße, es gibt Hände, es gibt Finger, es gibt Herzen, es gibt Lungen, es gibt Milz, Blinddarm, Fettgewebe, Nerven. Und du sagst vielleicht, oh, ich möchte aber kein Fett sein. Stell dir mal einen Körper vor ohne Fett. Also so ganz ohne Fett. Gut. Ich denke, ihr versteht den Punkt. Manche Dinge, die kommen uns attraktiver vor und trotzdem, ohne diese Dinge funktioniert unser Körper einfach nicht richtig. Vielleicht denkst du das nächste Mal dran, wenn du deinen kleinen Finger irgendwo einklemmst oder deinen kleinen Zeh an Eck in der Wohnung stößt oder so, dann denk einfach dran, es gibt einfach verschiedene Glieder. So, nächster Punkt, wir wollen für Außenstehende da sein. Ich hoffe doch, dass du mit Gott was erlebt hast, wo du sagst, ich möchte, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern ich möchte, dass andere das auch erfahren. Kürzlich, wir haben ja diese Gruppe, schwarzes Brett, Signalgruppe, wenn du da noch nicht drin bist, überleg dir das ganz nett, da werden immer Dinge angeboten, die man nicht mehr braucht oder auch Dinge, die man braucht und man fragt dann, ob es jemand hat oder so. Und da war, kürzlich war so ein Angebot, da stand dann, da gibt's was zu kaufen bei deinem Lieblingsdiscounter, wie auch immer. Und das ist ein richtig gutes Angebot. Und ich habe mir gedacht, ja, ist es nicht so im natürlichen Leben, wenn wir mitbekommen haben, da gibt's irgendwas und das ist richtig gut und das ist richtig günstig, dann geben wir das weiter, oder? Wäre doch nicht so gut, wenn wir das für uns behalten. Es sei denn, du sagst, wenn alle da hingehen, dann kriege ich das vielleicht selber nicht mehr. Dann, ja. Aber weil wir was erfahren haben, was uns gut tut, deswegen ist doch normal, dass wir versuchen, darüber zu reden. Dass wir sagen, du, ich habe was erlebt, das wäre doch was für dich. Das wäre doch wichtig für dich. Ich gehe da Sonntagmorgens in so ein Fitnesscenter für die geistliche Fitness und da werde ich richtig aufgepumpt. Und es tut mir so gut. Ich möchte nicht mal mitkommen oder so. Also, was wir für uns erfahren haben, sollen auch andere erfahren. Jesus sagt mal, er hat noch nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Er kann nicht richtig schlafen. Er ist eigentlich von vorne bis hinten für uns da gewesen, für die Menschen damals. Und deswegen ist vielleicht auch für uns dran, darüber nachzudenken, wo für uns vielleicht auch, ich habe das Diakonie genannt, so ein Punkt gekommen ist, wo du sagst, ich möchte mich irgendwo einbringen. Ich möchte was tun, wo ich anderen helfen kann, wo ich andere unterstützen kann. Und ich finde es so klasse, dass ich immer wieder feststelle, dass sowas schon funktioniert. Und zwar nicht, weil wir das als Gemeindeleitung irgendwie angeleiert haben, sondern wo Menschen einfach angefangen haben, ihre Verantwortung wahrzunehmen und zu helfen und für andere da zu sein. Das ist eine richtig schöne Sache. Deswegen wollen wir, dass unsere Mitmenschen Jesus sehen. Und die Frage ist, wo sehen sie ihn? Sie sehen ihn in uns. Sie sehen ihn in seinem Leib. Wir sind sein Leib. Also wenn du jemanden siehst, ich sehe jetzt euch und ich sehe nicht eure Seele, ich sehe nicht euren Geist, ich sehe euren Körper. Und genauso ist es mit Jesus in dieser Welt. Die Menschen sehen ihn an seinem Leib, an seinem Körper. Und das sind wir als Gemeinde. Und deswegen ist wichtig, dass wir unseren Lebensstil, unseren Gemeindestil, all das, was die Menschen sehen, so gestalten, dass es glaubwürdig ist, dass es zu dem passt, was wir sagen. Und deswegen ist es für uns eben auch wichtig, dass wir das Heil eben nicht nur für die Seele weitergeben. Kennt jemand von euch den Slogan der Heilsarmee? Genau. Suppe, Seife, Seelenheil. Könnte man jetzt sagen, da fehlt noch irgendwas, aber der Punkt, um den es geht, ist, wir kümmern uns eben nicht nur um das Seelenheil, sondern wir kümmern uns auch um Geist und Seele. Und nochmal dieses Angebot, wenn du da Hilfe brauchst, dann darfst du dich gerne bei uns melden. Matthäus 18, Vers 19, das ist der Vers, wo wir vorher schon fast dran waren. Darum geht zu allen Jüngern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist was, was wir tun, was unsere Aufgabe ist. So. Letzter Punkt. Jetzt wird's gefährlich. Vielleicht kennt ihr das Symbol da oben. Das haben wir vor einigen Jahren, man wagt schon nicht mehr dran zu denken, immer mal wieder gesehen, dieses Symbol. Das war dann auf so Plastiktüten drauf, wo man die Testkits anschließend wieder entsorgt hat. Erinnert ihr euch noch? War diese seltsame Zeit, wo es um Ansteckungen ging und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn es darum geht, unsere Stadt zu prägen, dann ist das genau das richtige Symbol. Wir hatten mal so einen Kurs, ich glaube, der kam aus Willow Creek oder irgendwie sowas, der hieß How to Become a Contagious Christian. Also auf Deutsch, wie so wird ihr Christsein ansteckend. Und ich habe mir ich habe dann wirklich mal nachgeguckt und das Contagious ist wirklich auch so gedacht. Da geht es um ansteckend, also typischerweise eher negativ gemeint. Aber es ist genau das, was wir sein sollen. Wenn die Leute mit uns in Kontakt kommen, dann sollen die sich anstecken mit diesem Jesus-Virus. Also geht nicht so, wissen wir auch. Jeder muss eine eigene Entscheidung treffen. Aber Jesus sagt, ihr seid Licht, ihr seid Salz. Ich schicke euch in diese Welt. Und ihr werdet euren Dienst tun. Jesus sagt nicht, du sollst Licht sein, sondern er sagt, du bist Licht. Und ja, es wird passieren, dass nicht allen Leuten alles gefällt. Und Jesus hat zu allen Zeiten polarisiert. Nicht alle sind damit einverstanden. Okay, dann ist es so. Jesus hat gesagt, sie haben mich abgelehnt, sie werden euch ablehnen. Okay, müssen wir damit leben. Und trotzdem, wir müssen das weitergeben. Und wenn dann Wunder passieren, ob nun körperliche Wunder oder dass wirklich ein Menschenleben verändert wird, das spricht sich rum. Wenn Leute zum Glauben kommen und plötzlich sich verändern, ihr Charakter sich verändert, also der Charakter wird sich nicht verändern, aber ihre Art und Weise, wie sie leben, die Werte, die sie bestimmen und so, und vielleicht auch manche Entscheidungen, die sie treffen. Und deswegen ist es unser Wunsch, dass wir in unserer Stadt bekannt sind. Und zwar nicht nur, weil wir gute Waffeln backen oder ein tolles Kistenstapeln machen oder dass wir die lautesten Gottesdienste in der Stadt haben, die unsere Nachbarn irgendwie ärgern oder so. Sondern wir möchten, dass die Menschen wissen, wenn du in Kontakt kommen willst mit Gott, dann ist die Zeppelinstraße eine gute Adresse. Wenn dich das nicht interessiert, brauchst du da nicht hingehen. Aber wenn du Interesse hast, Gott kennenzulernen oder mit Gott was zu erleben, dann solltest du da vielleicht mal vorbeigucken. Und deswegen ist wichtig, dass wir auch diese Werte vorleben, dass wir den Menschen, also da, wo sie mit uns in Kontakt kommen, eben auch zeigen, wie das aussehen kann. Und da steht jetzt noch so ein Punkt, Vorbild für andere sein. Wir wollen das. Lass mich eins sagen, das ist so ähnlich wie dem Salz und Licht. Wenn du es genau anschaust, dann ist es nicht, willst du das oder willst du es nicht, sondern du bist es. Du bist mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, bist du ein Vorbild. Du bist ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild, aber du bist ein Vorbild, auch für deine Kinder. Wenn du bei Rot über die Straße gehst, bist du ein Vorbild. Wenn du im Auto entsprechende Ausdrücke für deine Mitverkehrsteilnehmer findest, bist du ein Vorbild. Vielleicht bist du allein im Auto, dann bist du nicht so ein Vorbild, aber was auch immer du tust, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, auch in der Gemeinde, du bist ein Vorbild. Auch dazu gibt's ein paar Bibelstellen, eine aus dem Alten Testament, Jeremia 29, Vers 7, da heißt es, bemüht euch um das Wohl der Stadt, oder wie Luther das formuliert hat, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wie viel betet ihr für Laubheim? Ich stelle immer wieder fest, ich bete irgendwie zu wenig dafür. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. Das hört sich jetzt gut an, oder? Aber das war nicht immer so. Also solche Phasen gibt es, und es gab auch andere Phasen, wo die Gemeinde nicht gewachsen ist, sondern wo sie kleiner geworden ist, weil Menschen ihr Leben verloren haben zum Beispiel. Sowas kann auch sein. So, Apostelgeschichte 17, Vers 6, da wird über die Prediger, ich glaube es war in dem Fall Paulus und seine Begleiter, da heißt es, die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Halleluja. Ich finde den Satz so klasse. Wie schön, wenn die Leute das sagen würden, die Leute, die alle in Unruhe versetzen und die alles in Aufruhr bringen, die sind jetzt auch in Laubheim. Ja. Wäre doch cool. So. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ihr kennt das hoffentlich. So, wir können jetzt träumen. Und das ist das, was ich zu Anfang so gedacht habe. Wir können jetzt träumen von so einer Gemeinde, aber mir ging es eigentlich um den Traum Gottes. Gott träumt von so einer Gemeinde. Und wir sagen, wenn wir das umsetzen, dann ist unsere Gemeinde ein Traum. Und deswegen glaube ich auch da, es ist eine Frage der Einstellung, so wie bei der Liebe. Wenn wir diese Einstellung haben, wir möchten so eine Gemeinde sein, dann wird es sich auswirken, mehr und mehr. Und weil unsere Einstellung anders ist und weil wir die richtige, hoffentlich die richtige Einstellung haben, deswegen setzen wir unsere Prioritäten. Wir setzen unsere Prioritäten darin, wo wir unsere Zeit investieren. Wir setzen unsere Prioritäten, in welche Personen wir investieren. Wir setzen unsere Prioritäten, wo wir unser Geld investieren. Wir setzen unsere Prioritäten in ganz, ganz vielen großen und kleinen Entscheidungen. Und du kannst sagen, das ist mir wichtig. Oder du stellst fest, ich sage zwar, dass mir das wichtig ist, aber meine Entscheidungen, die fallen irgendwie nach anderen Prioritäten. Und dann dieser letzte Punkt, in neue Schläuche gehört neuer Wein. Wir haben jetzt neue Schläuche. Wir haben ein neues Gebäude. Also ist dann noch dasselbe Gebäude, aber wir haben es neu gemacht. Und was muss jetzt in dieses neue Gebäude rein? Neuer Wein. Neue Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt habe ich euch gesagt, Hintergrund, weshalb ich diese Predigt heute Morgen gehalten habe, war, uns unsere Werte in Erinnerung zu rufen. Und jetzt möchte ich das einfach nochmal versuchen, wie weit wir da kommen. Welche Werte fallen euch denn noch ein? Dürft einfach reinrufen. Wir leben als Familie, genau, ihr sucht euch dann die richtige Folie raus und zeigt die. Gott verherrlichen, da gehört noch was dazu. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Sehr gut. Was noch? Wir sind Gastgeber, haben wir es genannt, aber das ist dasselbe. Wir sind gastfreundlich. Noch was? Da habe ich was gehört. Genau, wir verpacken eine zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen. Hier war noch irgendwas? Okay. Okay, dann sage ich euch noch einen, der offensichtlich noch ein bisschen unterbelichtet ist. Wir wollen das Beste geben. Das heißt nicht, dass wir immer perfekt sein wollen, aber wir wollen unser Bestes geben. Ja, einer hat noch gefehlt, aber dann machen wir den letzten. Wir rechnen mit dem Übernatürlichen, genau. Und ein Punkt, der offensichtlich nicht nur bei mir unterbelichtet ist, sondern bei euch auch, ist, wir sind wertschätzend und ermutigend. Gut, jetzt haben wir alles nochmal gehört. Ich hoffe, dass uns das nochmal inspiriert. Vielleicht hast du einen Punkt, wo du sagst, da muss ich dran arbeiten. Da ist mir heute ein Kronleuchter aufgegangen. Und wollen wir das gerne miteinander anpacken. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du Gemeinde gegründet hast. Ich danke dir, dass du diesen Plan dir ausgedacht hast, dass wir als Gemeinde dein Leib sein sollen, dass wir dich darstellen sollen, dass wir deine Botschaft hier weitergeben sollen. Und ich danke dir, Herr, für die Zeiten und für die Bereiche, in denen wir das auch schon sehen, wie das funktioniert. Und ich möchte dich bitten, in den Bereichen, wo es noch nicht so richtig funktioniert, möchte ich bitten, für die Punkte, wo ich irgendwie noch stecken geblieben bin, dass du mich da weiterbringst. Und ich möchte dich bitten für unsere Gemeinde, Herr, dass du uns mehr und mehr zu einer Gemeinde machst, die dir gefällt. Und dass wir einfach Gemeinde so leben, wie du das haben wolltest und wie du das geplant hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, dass jeder seinen Platz einnimmt und dass wirklich noch viele Menschen neues Leben finden in dir. Nicht damit wir größer werden und mehr werden, sondern weil du dich daran freust und weil die Menschen dein Heil brauchen. Amen.